So, jetzt möchten wir zwei zusammen euch ein paar Gedanken weitergeben über eine interessante Begebenheit wieder im Leben von Jesus Christus. Eine Begebenheit, die eigentlich etwas nicht so Grosses war. Es war eine Situation, die war in einem Haus von einem ehemaligen Aussätzigen namens Simon. Und wir werden euch die Geschichte anschauen. Ach, Johannes, gell, das ist gut. Ich werde es anhand von Markus lesen, absichtlich. Und wir werden es dann anhand von Johannes ein bisschen genauer anschauen, weil die Episode ist in allen vier Evangelien mehr oder weniger ausführlich drin. Einfach nur, das ist ein bisschen am anderen Ort. Chronologie, über das kann man sich immer unterhalten, wenn man will. Aber es geht häufig auch darum, wirklich einen Punkt zu machen. Darum sind meistens Chronologien nicht ganz zwingend am richtigen Ort. Also. Wir sind Markus 14, ab Vers 3. Nein, wir tun es nachher nach Johannes Teacher. Das ist gut, wenn wir es noch lesen, weil es ist der super, wenn du die auch vorlesest, weil dort ist eine gewisse interessante Präzisierung drin, die Markus eben fehlt. Darum finde ich es spannend, wenn ihr beides gehört über die gleiche Geschichte von dem her. Markus 14, ab Vers 3. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben, und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ein Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Das ist der Abschnitt, den wir gerne mit ein bisschen anschauen und wir schauen das jetzt wirklich bewusst nach Johannes. Johannes hat ein paar spannende Präzisierungen drin, die zeigen, dass der Johannes das Evangelium ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel geschrieben hat als der Markus oder Matthäus oder Lukas. Der Johannes war extrem nah am Herz und am Wesen Gottes gewesen und hat durch das eine sehr persönliche Version von dieser Geschichte entsprechend auch geschrieben. Genau.
Genau. Die Salbung in Bethanien. Johannes 12, 1 steht, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Der Lazarus, Martha und Maria, wirklich gute Freunde von Jesus. Ich glaube, wenn sie der Lazarus und Martha und Maria auf ihrem Handy würden Familienfotos zeigen, wäre immer jemand wieder Jesus drauf. Immer wieder hat es die Situation gegeben, wo Jesus dabei war. Schon dort habe ich mich gefragt, was sehen wir, wenn wir von unseren Familien Fotos zeigen? Wo ist Jesus denn? In dieser Familie war einfach Jesus anwesend. Sie haben Sachen mit Jesus erlebt. Sie haben Jesus eingeladen. Jesus hat sie korrigiert. Sie haben das Wunder erlebt vom Lazarus mit Jesus. Jesus war auf ihren Familien Fotos. Es ist nicht um die schönen Ferien gegangen, um die schönen Kleider, um das Fest, das allen so gefallen hat, sondern sie haben gesagt, oh, schau da war Jesus bei uns auf Besuch. Es ist mir einfach noch so wichtig für die Familie, was das für eine Familie war.
Ja, es war wirklich eine intensive Beziehung. Und die Geschichte, die drei Personen kommen ja immer wieder vor. Es gibt nicht so viele Familien, nicht so viele Personen, die so immer wieder auftaucht und entsprechend etwas dazu und über sie gesagt wird, und auch vor allem wirklich, wie mir so gut gesagt hat, einfach echt eine richtige familiäre, freundschaftliche Beziehung war mit Jesus Christus.
Und es waren drei Single-Kinder, das ist mir irgendwie auch noch wichtig. Martha war Single, Maria war Single und der Lazarus war Single. Einfach so, ja, es war nicht irgendwie so eine Familie, pure Familie mit 10 Kindern, sondern eine Single-Familie, ja. Und das steht so ganz genau 6 Tage vor dem Passa. Warum wird das so genau genannt? Ich merke, wie es deutet einfach auch etwas an, dass Passa, wo jetzt kommt, ist das Passa aller Zeiten. Warum? Weil nicht ein Lamm gemetzelt wird, wie sie schamme, sondern wirklich das Gotteslamm wird sterben. Einfach, es ist das Passa, das in alle Zeiten wird eingehen. Denn wenn das makellose Lamm Gottes, ja, der schmerzhafte Tod wird haben, und der kommt immer näher. Wir sind einfach so nah dran. Wir kommen immer näher. 6 Tage vorher. Und Jesus ist dort, ist mit ihnen wie fest, dass sie sich bewusst sind, dass das letzte Essen wird sein. Auch nicht so. Aber Jesus weiss es. Jesus ist dort und weiss, es ist das letzte Essen, das ich mit meinen Freunden werde haben. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Ja, wir noch, Johannes 11,5 heisst, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Mögt ihr euch noch erinnern, wo Martha tadelt worden ist oder korrigiert worden ist, weil sie dienet hat? Und er gesagt hat, Maria hat das bessere Ding gewählt, weil Martha in der Küche ist und sagt, Maria soll mir noch endlich helfen. Aber hier ist sie wieder in dieser Aufgabe drin. Und sie ist total wie Ordnung. Einfach, die Martha hat eine Begabung gehabt im Dienen. Ich traue auch zu behaupten, dass sie auch eine super Köche war. Die hat das Mal auf den Tisch geklopft. Und hier ist es in Ordnung. Sagt niemand etwas, absolut ironisch, dass die Martha dient und das macht für Jesus.
Und weiter denke ich die Sache.
Genau. Mit uns irgendwie ist mir die Geschichte von diesen zwei Schwestern schon noch ein bisschen in Sinn gekommen. Das eine ist die Situation, die sie Jesus korrigiert hat. Und das andere ist, haben wir erst noch gerade teachet, mögt ihr euch noch erinnern, wo Jesus gekommen ist, verspätet, wo der Lazarus krank war, wie die zwei reagiert haben. Martha, die gesagt hat, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Martha, die sehr stossen war, ihm gesagt hat, was du wirst bitten von Gott, wird dir auch jetzt noch geben können. Aber Maria, die dann schon nicht rum war, sie war dann nicht rum, und jetzt ist sie anscheinend auch noch gerade nicht rum. Und auch Maria, die nachher nicht so fest geglaubt hat wie Martha in dieser Situation, ist mir einfach noch wichtig, vergessen Geschichte nicht, wo die Frauen mit Jesus haben. Es kommt dann noch mehr jetzt, warum und wieso.
Genau, es ist auch spannend, einfach zu sehen, wie diese Frauen eine unterschiedliche Beziehung haben. Und Martha wirklich ihrem Wesen funktioniert, Maria auch. Beide sind einfach sehr anders geartet im Ganzen. Das ist so spannend, um das ein bisschen beobachten. Wie so interessant ist, die Wesenszüge wiederholen sich innerhalb von diesen Geschichten immer wieder von dem her. Und nachher kommt die Situation, was dann heisst im Vers 3 von Johannes 12, dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete sie mit dem Haar seiner Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Ich möchte zuerst mal kurz ein bisschen etwas noch sagen über die Narde, über die Pflanze aus dem indischen Himalaya, und das war damals relativ weit weg. Das war wirklich echt kostbare Ware. Ein Pfund. Etwas über 500 Gramm. Das ist relativ viel Salbe. Das schmeckt aber dann nachher. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann drauf nicht das Ganze ausgefüllt hat und geschmeckt hat. Oder? Und ich bin auch ein bisschen gegoogelt und geschaut, was kostet denn das Salbe heute? Was kostet echte Narde aus dem indischen Hintergrund von dieser richtigen Pflanze? Und von 1 Milliliter kostet 5 Liter. Das ist also eine ziemlich teure Ware, heute noch auch. He? Das heisst, 500 Gramm würde heute auch noch 2.500 Franken kosten. Das ist ziemlich viel Batzeli. He? Und wir haben es nachher auf umrechnet, das heisst, 300 Silber gekostet, das ist damals ein gutes Jahresgehalt gsi. Das heisst, das war viel Geld gsi, wo die Maria genommen hat und einfach Jesus über den Kopf geschüttet hat und gesalbt hat und auch die Füße gesalbt hat damit. Das heisst, wenn du so etwas machst, wenn du so etwas machst, in Aufrichtigkeit, weil das ist offensichtlich, das kommt heraus, ist das eine ziemlich grosse Tat. Und über den Wert von dieser Tat werden wir nämlich nur noch einmal zusammen mit euch anschauen. Aber gehen wir sonst mal noch ein bisschen weiter von dem her jetzt.
Ja, Maria hat das kostbare Öl für ihn genommen. Vielleicht war es auch noch ihre Altersvorsorge, das weiss ich nicht. Und gleich zeigt es, wie viel Leidenschaft die Maria hatte für den Jesus. Kopf und Hauptsalbe war noch so ein bisschen normal. Die Füße waren eher ein bisschen atypisch. Und ein bisschen ungewöhnlich, aber Jesus hat sie machen lassen. Weil er auch wusste, wie gerne Maria hat. Und Maria und Jesus hat Maria gerne gehabt. Wisst ihr schon noch, für was braucht man Öl? Öl braucht man, um den König zu salben. Öl, das war ein kostbares königliches Geschenk gewesen. Und man hat es noch gebraucht, für die Toten zu salben. Und es hat wirklich, wirklich gut gepasst. Wie viel Maria wirklich verstanden hat von dem Ganzen, weiss ich nicht. Und gleich habe ich gemerkt, Maria ist so ein Vorbild für die Liebe zu Jesus. Für Maria war das so ein entscheidender Moment. Und im Markus, wo Mark vorhin gelesen hat, heißt, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, das sie getan hat. 2000 Jahre später sind wir heute tatsächlich, der Bibelvers ist eingetroffen. Wir reden über Maria, was sie gemacht hat. Hat man dann schon gewusst, es wird immer wieder kommen, die Geschichte.
Also
immer.
Jesus hat es gewusst.
Ja. Jesus hat es gewusst, es wird immer wieder kommen, man wird immer wieder über die Maria reden. Und hier sind wir 2000 Jahre später und genau das passiert. Wir reden über die Maria. Und es ist mir dann schon noch einmal zurück zu der Maria mit Jesus. In Johannes 11, 32 bis 35 heisst, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen. Auch wieder bei den Füßen. Maria hat irgendwie ihre Stellung gewusst bei Jesus. Sie hat sich nicht gleichgestellt wie Jesus. Sie hat ganz viel gemacht in dieser Zeit. Auch viele haben sich über Jesus gestellt. Alle oberen, alle religiösen Führer haben sich über Jesus gestellt. Das Volk hat sich gleichgestellt wie Jesus. Und Maria nicht. Maria ist zu den Füßen von Jesus gegangen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist. Die Geschichte haben wir schon mal gehabt. Ja. Und er bebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Ich merke, Maria hat eine spezielle Beziehung mit Jesus. Hier hat Jesus brüllt. Ich glaube, es ist das einzige Mal, wo Jesus brüllt. Einfach auch in dieser Beziehung mit der Maria. Und ich weiss nicht genau, er ist ja auch ergrimmt. Maria bringt ihm hier ungerechtfertigte Vorwürfe. Und sie verbreitet Totenstimmung. Und Jesus ist eigentlich kurz, um ihn zu erwecken. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist genau in der Maria abgegangen? Wie fest war es auch ein Buss dort? Um einfach zu sagen, Jesus, ich habe dich dann falsch eingeschätzt. Und heute weiss ich, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Ich glaube, das hat Maria wirklich geschmeckt dort. Sie hat gemerkt, Jesus kann auferwecken. Und Jesus ist das Leben. Und ich glaube, das kann sie hier auch weiterziehen. Nicht nur für den Lazarus, sondern auch für mich. Es ist ja wie ein Überleiten nachher. Jesus ist für mich die Auferstehung und das Leben. Und ich bin so dankbar, dass mich nichts dreht. Ich vertraue auf ihn mit meiner Altersvorsorge. Ich schütte alles über seine Füße. Ich glaube, Maria hat hier auch wieder recht viel gecheckt. Einfach, es ist schon wieder Jahr gewesen, sie hat prophetischer gedacht. Martha war Macherin gewesen. Ich bin so dankbar für Martha, die das Menü auf den Tisch da hat. Aber Maria hat irgendetwas anderes gehabt. Ich glaube, sie hat hier wirklich ein Herz voll Buß und Dankbarkeit gehabt dem Jesus gegenüber, wo du verstehst und das Leben ist.
Hast du mit Maria wissen, ich komme in der Zeit mal noch zu einem anderen Kollegen da.
Ja, einfach noch der Vers. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, aber gleich stürbe und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Und diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass der Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ich glaube, der Lazarus war eines der letzten Wunder, die Jesus noch da hat, oder?
Ja, es wird immer kein grosses mehr berichtet, nachher so viel mehr ist. Müssen wir aber genau nachschauen,
ich dass
so viel
mehr ist. Das ja. Hat Jesus noch da. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und jetzt liegt es wie an uns. Glaube ich das? Was mache ich damit? Mache ich einfach weiter? Oder, was passiert mit meinem Herz? Glaube ich das? Dass er wirklich das Leben und die Auferstehung für mich ganz persönlich. Wo einer führt mein Herz. Und ich glaube schon, es war schon ein extremer Moment gewesen, dass Öl eben jetzt verschüttet die Frau 30'000 Stutz oder noch mehr, ein Jahresgehalt, was auch immer. Viel Geld, sie verschüttet es. Aromatherapie gibt, dann kennt ihr das vielleicht, das geht auf die Sinne. Und hier, das ist ein absoluter Schock, das war ein Aromaschock. Das heisst, das ganze Haus hat duftet. Und das macht etwas mit einem. Aroma macht etwas mit einem. Man kann Aroma schmecken, da passiert etwas mit unseren Sinnen, mit unseren Gefühlen. Und dort war das ganze Haus gefüllt. Einfach wegen der Maria. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Was passiert in dem Duft, in dieser Stimmung, in dem Denken von Maria? Jesus ist alles. Und diesen Jesus habe ich gerne, das ist das Leben und du verstehst. Kommt eine andere Stimme drin.
Genau. Da kommt der Kollege Essig, den wir kennen, den wir entsprechend auch noch im Jahr anschauen. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet. Sie hatten ganz, ganz eine andere Perspektive gehabt. Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Und es ist interessant, ich will noch den nächsten Vers lesen, weil das sagt etwas aus. Der Johannes hat natürlich viel mehr in sich gehabt mit der Zeit nachher. Das sagt er aber nicht, weil ihm auf den Armen das lag, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Jetzt kommen wir zu einem, der ganz, ganz an einer anderen Ort steht. In der gleichen, das ist wichtig, in der gleichen Situation. Maria gibt ihr ganzes Herz, ihre ganze Wertschätzung, ihre ganze Liebe drückt sie in einem Mass aus, dass es die ganze Hütte füllt. Und Judas sagt, ja, aber hallo, was verschwendest du da, das Öl? Und es ist interessant, wir haben es vorhin gelesen, Markus hat gesagt, und sie haben sogar gerügt. Er hat sogar abpfiffen und gesagt, hey, hallo, was machst du da? Das ist einfach eine absolute Verschwendung, oder? Und er hat ganz, ganz etwas anderes im Kopf gehabt. Er war grundsätzlich ein Geschäftlimacher gewesen. Ihm ist es um Geld gegangen. Und Geld war etwas gewesen, das bei ihm offensichtlich ganz eine hohe Stellung hat. Und es ist ja interessant. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, mit was für einem Motiv hat man ihn kaufen können, damit er Jesus verratet? Mit Geld. Es gäbe ja anders. Ehr, Macht, Stellung, Anerkennung, Wertsetzung. Nein, mit Geld. Mit Geld hat man Judas kaufen können. Und Geld war das, was ihn bestimmt hat. Geld war das, was ihn wirklich angetrieben hat. Und für Geld hat er ganz vieles gemacht. Unter dem Strich sogar Jesus verraten. Und da haben wir einen, der ein ganz anderes Motiv im Ganzen inne hat. Und ich finde es mega spannend, dass Jesus einfach ihn die ganze Zeit hat gewähren. Jesus hat ihn mitgenommen, die ganzen 3 Jahre. Und er war eigentlich immer der, der für das Geld zuständig war. Und hat mit dem Geld nicht unbedingt zwingend positiv gehandelt. Sehr wahrscheinlich hat er geschaut, dass sie genug Geld haben. An dem ist es auch nicht gelegen. Die Frage ist, mit was für Motiv und mit was für Mittel. Er sagt hier ganz interessant, er war ein Dieb. ein Dieb, ein Räuber, einer, der gestohlen hat. Jesus hat ihn trotzdem mitgenommen. Und das ist etwas, was ich schon merke für mich, wo mich immer wieder beschäftigt, wenn ich über Leute nachdenke, die mit uns unterwegs sind, wie sie laufen. Es hat Leute, die laufen richtig gut, und ganz viele laufen richtig gut. Und dann geht es ab und zu, okay, die sind aber wirklich schräg getroffen. Dann frage ich, was mache ich mit denen? Dann denke ich aber Jesus, sagen, weißt du was? Jesus hat auch die Schrägen mitlaufen. Beten wir, dass sie Erkenntnis und Offenbarung bekommen und plötzlich nicht mehr schräg laufen. Das haben wir schon manchmal erlebt nachher. Und wenn du es dir korrigierst, dann machst du etwas kaputt, das könnte gut kommen. Und das ist einfach für mich so spannend zu beobachten, wie Jesus ihn einfach mitgenommen hat. Im Wissen natürlich, dass er einen speziellen Zweck hat. Darf man schon nicht vergessen. Er hat genau gewusst, es braucht einen, der das macht, damit das Ganze aufgeht und die ganzen prophetischen Worte vom Alten Testament noch erfüllt werden. Genau, also.
Ja, für mich wäre es fast ein bisschen logischer gewesen, wenn Martha etwas gesagt hat. Gesagt, hey, ja, ich arbeite und ich koche, bis geht im Fall das Geld nicht von den Bäumen. Geht es dir noch? Das war unsere Altersvorsorge gewesen, bei deiner Schwester. Mir wäre es logisch gewesen, wenn Martha oder der Lazarus etwas gesagt hat, hey, wir haben doch abgemacht mit dem Müll. Aber von ihnen kommt gar nichts. Und der Judas sagt etwas, macht ja auch das Gefühl, die Stimmung ein bisschen kaputt. Die Stimmung bricht. Aber jetzt kommt auf die Perspektive drauf an. Sozial ist der Judas korrekt. Absolut korrekt. Wenn jemand sozial denkt, mo, Judas, der ist verstanden. In Matthäus heisst es auch noch, da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen wozu diese Vergeudung. Ah, da waren schon noch mehr gewesen. Es war nicht nur der Judas gewesen. Ich denke, er war fadenführend gewesen. Aber die hat jetzt vielleicht auch noch Jünger gehabt, die denkt, ja, er hat eigentlich recht. Da, ja, wirklich, da haben sie Hunger und wir vergeuden da innen das Öl. Auf welche Seite stellen wir uns? Spüren wir im Moment, wo wir spüren müssen, wo das Reich Gottes ist? Oder laufen wir sozial korrekt? Und wenn wir sozial korrekt laufen, im Moment, wo es darauf ankommt, verfälscht das Reich Gottes. Ganz wichtig. Hier gibt Jesus eine Lektion. Das Evangelium ist über dem sozial korrekt liegen. Ganz, ganz wichtig. Wir sollen sozial sein. Aber da gibt es andere Sachen, die wichtig sind. Jesus betont immer wieder, haben die richtigen Prioritäten. Die Habsucht vom Judas hat noch ums Reich Gottes gebracht. Das war wirklich ein armer Kerl. Hier für so viel weniger Geld, das hier vergossen wurde, hat er alles gegeben. Sein Heil, seine Beziehung mit Jesus, alles verkauft. Und ich traue mich zu behaupten, hier korrigiert er Maria, dabei macht sie vieles besser. Hier hat er noch einmal die Möglichkeit gehabt, um etwas zu verstehen. Wie hätte er sich noch einmal können für den Sohn Gottes entscheiden? Hey, die Liebe ist mir wichtiger als mein Geld. Hier wäre es so offensichtlich gewesen, um die Lektion noch einmal zu verstehen. Und ich glaube, das war noch der letzte Ding vom Judas, den er hätte kehren können. Und wir haben den Judas in uns. Es ist nicht einfach. Wir sind Maria und haben Jesus immer so gern. Wie manchmal hast du persönlich Jesus schon verkauft? Für ganz wenig Geld. Zum Beispiel in der Schule nicht zu Jesus gestanden. Irgendetwas gesagt, damit ja nicht, man merkt, dass du dazugehörst. Für so wenig Geld. Wo sind jetzt die Kollegen? Sind gar nicht so gut gewesen. Hocken nicht neben dazu. So schnell verkaufen wir Jesus im Büro, um etwas besser da zu stehen. Aber eigentlich haben wir die Leute gar nicht so gern. Aber wir machen es einfach. So schnell verkaufen wir Jesus für so wenig Geld.
Und häufig geht es ja gar nicht mit Geld, sondern mehr mit Ansehen, Stellung und Wertschätzung und Anerkennung zu tun. Wo wir denken, wir könnten es kaputt machen, wenn wir jetzt würdig gestehen, dass wir zu denen gehören, die zu denen Stündler sind, da und ab und zum Sonntagmorgen, oder manchmal jeden Sonntagmorgen am Gottesdienst hocken und die auch zulassen.
Für den Judas war Jesus nicht die Auferstehung und das Leben. Und ja, ich merke, in unserem Leben schnell können wir die Dankbarkeit darüber verlieren. Ich habe gerade noch das Lied gesungen, vorher einfach für das, was Jesus da hat auf dem Kreuz auf Golgatha. Wie schnell verlieren wir die Dankbarkeit, wie schnell kommen wir aus dieser Liebe raus und wie schnell haben wir andere Prioritäten. Ja.
Ja, genau.
Der hat Jesus gesagt, da sprach genau, Jesus, lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Weil Jesus hat eigentlich so den Durchblick gehabt. Er hat gewusst, hey, noch keine Woche geht es mir und der Satan kommt in die Judas bei dem Brot dümpfeln eins und der Satan kam hin und er wird mich verraten und, und. Und er sagt nicht mehr, wie einfach lass sie. Er steht ganz klar hinter Maria. Er deckt Maria. Lass sie. Aber er dreht nicht auf, wie er hätte können. Er tischt nicht auf, wie er hätte können. Er kann sagen, schau, 3 Jahre habe ich mich geschleckt. Und jetzt lenkt es einfach. Schon wieder machst du die Stimmung hier kaputt. Schon wieder checkst es du es nicht wegen deinem blöden, blöden Geld. Sagt er nicht.
Macht er nicht, ganz wichtig. Macht er nicht. Ja, der Gedanke, der mir wichtig ist, das heisst aber nur lange, dass er einverstanden ist mit der Haltung und der Einstellung und der Handlung von Judas. He? So, vom Thema stiller Konsent, stille Zustimmung, das war dann nicht so gewesen, aber er hat einfach Beziehung über das Gesetz und gesagt, das ist mir wichtiger von dem her. Und es ist interessant, im Johannes kommt zuerst das Begräbnis und nachher das mit den Armen, in den anderen Evangelien ist es umgekehrt. Ich will das nicht speziell sagen, aber es ist offensichtlich eines von den Elementen, die Jesus wirklich wichtig ist. Hey, wisst ihr was? Sie hat etwas gemacht, wo ganz, ganz ein prophetisches Element drin hat. Und es ist keine Woche gegangen, ist es wahr gewesen. Schon noch speziell, wenn man sich das überlegt. Oder? Eine Woche später hat Jesus nicht mehr gelebt. Von dem her. Das heisst, sie hat tatsächlich das prophetisch gemacht für das Begräbnis und hat es so gesagt, nachher es soll gelten für das. Von dem her. Und nachher kommt einfach das mit den Armen, wo man sagt, dass das etwas ist, wo man so machen, aber es ist eben, wie es mir gut sind, nicht immer die erste Priorität. Genau.
Den Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ja, schon noch überlegt. Es ist schon auch eine rechte Aussage von Jesus. Er tut sich schon, ja, das darf er, aber einfach so zum Sagen, wenn man so sozial denkt, er tut sich recht ins Zentrum stellen. Jetzt bin ich da. Arme haben ihr ja lange um mich gekommen. Der Judas stellt ja auch sich ins Zentrum. Eigentlich machen es beide. Nur einer hat recht und dieser nicht. Manchmal kann man die Sachen nicht, man muss wirklich spüren, was ist Reich Gottes und was nicht. Wer kann sich was erlauben und wer kann sich was nicht erlauben? Wo ist Gerechtigkeit? Und man muss manchmal das ganze Bild anschauen. Und da kann nur der, wo ich bin, der ich bin.
Nur der, der das ganze Bild hat, gell?
Ja. Genau. Ich bin, der darf sagen, hey, die Armen werden dann noch lange haben, mich nicht. Einfach wichtig. Und dass wir auch Motivationen von Leuten lernen anvorkennen. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus.
Und interessant eigentlich noch als ein Stück weit ein Nachsatz von dieser Geschichte. Tatsache, dass Jesus das sagt, wegen seinem Begräbnis, hätte ja irgendwo müssen dazu führen, also, für das das passiert, hätte irgendwo müssen so sein, dass irgendjemand will, dass er stirbt. Und es ist extrem interessant, in allen Evangelien kommt genau das, nachher, kurz vorher oder nachher, dass die hohen Priester sich entschieden haben, dass sie Jesus wirklich umbringen wollen. Und somit ist die Aussage, die er dir macht, eigentlich bevor er schlussendlich wieder so hineinzieht, auch wieder extrem prophetisch und bestätigt es nachher in einer kurzen Zeit, wo das genau nachher so kommt, dass die Hohepriester alles machen, unter anderem die Judas kaufen, damit sie wirklich ihren Plan können umsetzen und Jesus ins Kreuz bringen können. Genau. Ja.
Was mich einfach in dieser Geschichte wirklich berührt hat, ist so die Liebe, die Maria hatte für Jesus. Und ich wünsche mir das so fest für mein Leben. Da merkst du, wie schnell mache ich etwas kaputt wie ein Judas. Weil ich etwas anders denke, weil man sozial denkt, weil man was auch immer wir für Motivationen haben. Wie schnell verkaufe ich Jesus in meinem Leben. Und einfach so, die Maria, mir ist nachher noch eine Stelle aus der Offenbarung gekommen. Welche Gemeinde ist es?
Ephesus.
Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Die Leidenschaft, die erste Liebe. Wie kann ich das ausdrücken in meinem Leben? Und wenn ich sie verloren habe, wie komme ich wieder dorthin? Durch Buße. Zurück zu dem kostbaren Jesus. Maria, die wie alles gegeben hat, einfach für den Jesus, weil sie ihn gerne gehabt haben. Und auch das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Was bedeutet mir Jesus mehr? Mir ganz persönlich. Und wie wollte ich ihm seine Liebe zeigen? Für die, die ein bisschen älter sind, ist wirklich ein Lied, das mich immer wieder berührt. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Ganz, ganz ein Amtslied. Aber was für ein Freund ist unser Jesus? Sind wir uns das bewusst, was er gezahlt hat?
Und das ist wirklich der Gedanke, den ich auf lesen, schon die Frage war, ja, zuerst denke ich, die Geschichte, also, was ist denn wirklich die Aussage? Und für mich ist die absolute Kernaussage, Maria drückt hier mit allem, was sie hat, genau das aus. Jesus Christus ist alles für mich. Und ich will ihm das zeigen, ich will ihm die Wertschätzung geben, ich will ihm den Platz geben, der ihm gehört. Ganz klar, erste Stelle über allem. Und das ist schlussendlich die einzig wahre und richtige Antwort auf die Liebe Gottes. Weil wenn wir das Wort studieren, Agape, hat das mehrere bekannte Aussagen, aber es hat zwei Kernelemente. Das heisst, willkommen heissen und ehren. Das ist der Begriff Agape. Ich heiße die Leute willkommen und ich schätze sie wert für das, was sie sind. Und das ist Agape. Und wenn wir die richtige Antwort geben wollen, dann ist Jesus bei uns immer willkommen und wir geben ihm alle Wertschätzung, die wir nur geben können. Und genau das hat Maria hier gemacht. Und ich merke, ich wünsche mir für mich, aber auch für uns, dass wir eine Church sind, wo Jesus Christus absolut ganz klar Nummer 1 ist und er den Platz bekommt, jederzeit etwas kann sagen, um ihm jegliche Ehre geben, die wir ihm nur geben können. Wir sagen, Jesus Christus, du bist es. Und nichts anderes. Mit dir steht und fällt alles. Und das ist genauso, was Maria hier macht. Sie sagt, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Ich salbe dich mit allem, was ich habe, von Zopf bis zum Unterst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Liebessprache hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Geschenk ist cool, Zeit ist auch cool. Aber wenn ich wertgeschätzt werde, Das ist das, was mich wirklich extrem motiviert. Das ist etwas, aber das ist das, was ich merke. Und darum merke ich, Wertschätzung ist normalerweise etwas, das nicht vergütet ist. Du kannst jemanden jeden Tag wertschätzen und es wird nie leer und schal. Eine aufrichtige Wertschätzung ist jeden Tag willkommen. Das ist wirklich das, wo nicht verloren geht. Und man kann Wertschätzung auch extrem verschieden ausdrücken. Und ich habe gemerkt, ich will wirklich kreativ sein in dem, Gott gegenüber die Wertschätzung ausdrücken und auch den anderen Menschen gegenüber. Weil das macht etwas mit uns. Das lüft uns auf und tut uns einfach nur gut. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir eine Church sind, die das einfach ausdrückt. Allen gegenüber, du bist willkommen und ich schätze dich wert. Amen.